Marisha Pessel, Niemalswelt. Aus dem Englischen von Claudia Feldmann, gelesen von Julia Nachtmann. Eine Silberfisch-Produktion im Hörbuch Hamburg Verlag. Manchmal gibt es keine Antwort. Manchmal findest du Liebe. Manchmal hat die Dunkelheit Zähne. Manchmal verbirgt sie Tauben. Während du dem gewundenen Pfad des Lebens folgst, ist eine Sache gewiss. Du wirst sprachlos sein. Und dann? Frag jemanden, der sich auskennt. J.C. Gossamer Madwick, Das dunkle Haus an der Anderswo-Kurve. Erster Teil. Ich hatte seit über einem Jahr nicht mehr mit Whitley Lansing oder sonst irgendeinem von ihnen gesprochen. Als nach meiner letzten Klausur die SMS von ihr kam, erschien es mir unausweichlich, wie ein Komet, der über den Nachthimmel fliegt, wie ein Zeichen des Schicksals. »Hi, Bee. Verdammt lang her. Wie geht's dir? Wie war dein erstes Jahr im College? Super? Scheiße? Du fehlst uns. Warum ich mich melde?« Die Gang trifft sich an meinem Geburtstag in Wincroft. Linda ist dann auf Mallorca und EZS Bird heiratet in St. Barts zum dritten Mal. Eine vegane Yogini. Wir haben das Haus also für uns, wie früher. Bist du dabei, Bumblebee? Wie wär's? Carpe Noctem. Nutze die Nacht. Sie war die einzige, die ich kannte, die jeden musterte wie ein Dior-Model in Leder und mit Latein um sich warf, als wäre es ihre Muttersprache. »Wie war die Klausur?« fragte Mom, als sie mich abholte. »Ich habe Sokrates mit Plato verwechselt und bin nicht rechtzeitig fertig geworden«, antwortete ich, während ich den Sicherheitsgurt festzurrte. »Du warst bestimmt klasse.« Sie lächelte und sah mich aufmerksam an. »Gibt's noch irgendwas zu erledigen?« Ich schüttelte den Kopf. Dad und ich hatten mein Zimmer im Wohnheim schon leergeräumt. Meine Bücher hatte ich zum Studentenwerk zurückgebracht, um die 30% Rabatt fürs nächste Jahr zu bekommen. Ich hatte das Zimmer mit einem Mädchen namens Casey aus New Haven geteilt, die jedes Wochenende nach Hause gefahren war, um sich mit ihrem Freund zu treffen. Ich hatte sie seit der Einführungswoche kaum gesehen. Der Abschluss meines ersten Jahres am Emerson College war mit dem gleichgültigen Schweigen vorbeigegangen, mit dem man auch den Räumungsverkauf in einer Mini-Mall zur Kenntnis nimmt. »Da braut sich was zusammen«, hätte Jim gesagt. Ich hatte keine Pläne für den Sommer, außer bei meinen Eltern im Captain's Crow auszuhelfen. Das Captain's Crow ist das Hafencafé meiner Eltern in Watch Hill, der kleinen Küstenstadt, in der ich aufgewachsen bin. Watch Hill, Rhode Island. Anzahl der Einwohner? Jeder kennt jeden. Mein Urgroßvater Bernhard Lee eröffnete das Café 1885, als Watch Hill kaum mehr als eine Ansammlung karger Häuser war, in denen Walfängerkapitäne ihre meeresmüden Beine ausstreckten und ihre Kinder zum ersten Mal auf den Arm nahmen, bevor sie sich wieder in die unbekannten Weiten des Atlantiks aufmachten. Über dem Eingang hängt eine gerahmte Bleistiftzeichnung von Byrne, und sein Gesicht hat den wilden Blick eines genialen, früh verstorbenen Schriftstellers oder eines Entdeckungsreisenden, der in der Arktis verschollen ist. Tatsächlich jedoch konnte er kaum lesen, umgab sich lieber mit vertrauten Gesichtern als mit Fremden und zog das Festland der See vor. Sein ganzes Leben lang tat er nichts anderes, als unser kleines Café zu führen und das Rezept für die weltbeste Muschelsuppe zu perfektionieren. Den ganzen Sommer lang verkaufte ich Eiskugeln an gebräunte Teenager in Flipflops und pastellfarbenen Sweatshirts. Sie kamen in großen, flirrenden Gruppen wie Fischschwärme. Ich bereitete Hamburger und überbackene Thunfisch-Sandwiches zu, Krautsalat und Milchshakes. Ich sammelte die eingerissenen blauen Tickets von dem uralten Karussell ein, das ein paar Meter weiter am Strand stand und statt mit Pferden mit Meerjungfrauen bestückt war. Wenn Watch Hill überhaupt für irgendwas berühmt ist, dann dafür, dass Eleanor Roosevelt dort auf einer rothaarigen Meerjungfrau mit Damensattel fotografiert wurde. Der ganze Ort lästerte darüber, wie missmutig sie auf dem Foto aussah, halb begraben unter den Massen ihrer Rüschenröcke. Meist stand ich um 5 Uhr morgens auf und ging mit meinem Dad runter zu den Fischerbooten, um für den Tag einzukaufen. Ich inspizierte Krebse und Flundern, Austern und Barsch und strich mit der Hand über die rudernden Beine und Scheren, pockigen Schalen und schillernden Bäuche. Ich komponierte Songtexte für den Soundtrack zu einem erfundenen Film namens Lola Andersons Highway-Überfall, kritzelte Wörter, Reime, Gesichter und Hände auf Papierservietten und Speisekarten und warf sie weg, bevor irgendjemand sie sah. Ich ging zu einer Trauergruppe für Jugendliche im North Stonington Community Center. Außer mir gab es nur einen anderen Teilnehmer, ein schweigsamer Junge namens Turks, dessen Vater an ALS gestorben war. Nach den ersten 2 Sitzungen kam er nicht mehr, sodass ich ganz allein mit der Psychologin dasaß, einer zappeligen Frau namens Deb, die Hosenanzüge trug und immer einen dicken Wälzer mit dem Titel »Trauerarbeit für Jugendliche« dabei hatte. Das Ziel dieser Übung ist, das Positive der verlorenen Beziehung hervorzuheben, las sie aus Kapitel 7 vor und reichte mir ein Arbeitsblatt für einen Abschiedsbrief. Schreib darauf einen Brief an den Menschen, den du verloren hast, in dem du schöne Erinnerungen, Hoffnungen und eventuell noch offene Fragen festhältst. Sie knallte mir einen angekauten Kuli, auf dem Tobago Island Resorts stand, auf den Tisch und ging hinaus. Ich hörte, wie sie draußen im Flur mit jemandem namens Barry telefonierte und ihn wütend fragte, wieso er letzte Nacht nicht nach Hause gekommen war. Ich malte einen kreischenden Falken auf den Abschiedsbrief und schrieb daneben den Songtext zu einem erfundenen japanischen Anime über einen vergessenen Gedanken mit dem Titel »Verschollen in einem Kopf«. Dann verdrückte ich mich über die Feuertreppe und ging nie wieder hin. Ich brachte Sleepy Sam, einem schlaksigen, dauermüden Teenager aus England, der seinen amerikanischen Dad besuchte, bei, wie man frittierte Venusmuscheln und das perfekte überbackene Käsesandwich machte. Grill auf mittlere Stufe. Butter, 4 Minuten von jeder Seite, 6 Scheiben Vermont Sharp Cheddar, 2 Fontina. Zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli lud er mich zu einer Party bei dem Freund eines Freundes ein. Zu seiner Überraschung kam ich tatsächlich. Ich stand mit einem lauwarmen Bier neben einer Lampe, hörte einem Gespräch über Gitarrenunterricht und Zach Galifianakis zu und wartete auf den richtigen Moment, um mich zu verdrücken. »Das da drüben ist übrigens Bee«, sagte Sleepy Sam. »Sie kann tatsächlich sprechen, ich schwör's.« Ich erzählte niemandem von Whitleys SMS, obwohl ich sie ständig im Hinterkopf hatte. Es war das nagelneue, viel zu ausgefallene Kleid, das ich gekauft, aber nie aus der Tüte genommen hatte. Ich hatte es einfach hinten in meinen Schrank gelegt, noch in Papier gewickelt und mit dem Preisschild dran, um es zurückzubringen. Trotzdem gab es die vage Möglichkeit, dass ich den Mut finden würde, es doch noch anzuziehen. Ich wusste ihr Geburtsdatum so genau wie mein eigenes. 30. August. Dieses Jahr war es ein Freitag. Das Großereignis des Tages war ein streunender Hund, der über die Main Street stromerte. Er hatte keine Hundemarke und den gequälten Blick eines Kriegsgefangenen. Er war grau und zottelig und zuckte jedes Mal zusammen, wenn jemand versuchte, ihn zu streicheln. Als ein Auto hupte, floh er panisch zwischen die Mülltonnen hinter dem Captain's Crow. »Seht ihr den gelblichen Salzschlamm an seinen Hinterpfoten? Der stammt vom Westufer des Nickyback Creek«, verkündete Officer Locke voll Begeisterung, weil es endlich mal ein Geheimnis zu lösen gab, sein erstes in diesem Jahr. Der streunende Hund war den ganzen Tag das Hauptthema. Was man mit ihm machen sollte, wo er herkam, und erst viel später kam mir in den Sinn, wie merkwürdig es war, dass dieser Hund wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Ich fragte mich, ob es ein Zeichen war, eine Warnung, dass etwas Schreckliches passieren würde, dass ich nicht den viel gepriesenen, geheimnisumwobenen Seitenpfad nehmen sollte, sondern den breiten, ausgetretenen und gut beleuchteten, den ich kannte. Doch da war es bereits zu spät. Die Sonne war untergegangen und Sleepy Sam war fort. Ich hatte die Stühle auf die Tische gestellt und den Müll rausgebracht. Und außerdem widersprach es der menschlichen Natur. Niemand hörte je auf solche Warnungen. Meine Eltern nahmen an, dass ich wie jeden Freitag mit ihnen nach Westerly ins Dreamland Theater fahren würde, um eine von den klassischen Screwball-Komödien zu sehen. »Heute nicht. Ich habe schon was anderes vor«, sagte ich. Dad war begeistert.
»Wirklich, Bee? Das ist großartig.«
»Ich fahre nach Wincroft.« Beide schwiegen. Mom hatte gerade das Schild im Schaufenster auf geschlossen gedreht. Sie wandte sich um und zog fröstelnd ihre Strickjacke fester um sich. Dabei waren es draußen 24 Grad.
»Wie lange weißt du das schon?«, fragte sie.
»Nicht lange. Ich passe auf mich auf. Und ich bin bis Mitternacht zurück. Sie feiern dort Whitleys Geburtstag. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich sie mal wieder sehen würde.«
»Das ist eine lange Fahrt im Dunkeln«, sagte Dad.
Mom sah aus, als hätte man ihr gerade eröffnet, dass ich nur noch 6 Wochen zu leben hätte. Wenn sie wirklich außer Fassung ist, kaut sie manchmal auf einem imaginären Kaugummi herum. Das tat sie jetzt.
»Ein Teil des Trauerprozesses besteht darin, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen«, sagte ich.
»Darum geht es nicht. Ich...«
»Ist schon gut, Victoria.«
Dad legte die Hand auf ihre Schulter. In dem Moment rüttelte ein rotgesichtiger Wochenendausflügler, der im O'Malligans zu viele Biere getrunken hatte, an der Tür.
»Wir haben geschlossen«, fuhr meine Mutter ihn an.
So kam es, dass ich in Dads altem grünen Dodge-Pickup mit dem kaputten Auspuff 80 Kilometer die Küste von Rhode Island hinauffuhr. Wincroft. Der Name klang wie irgendwas aus einem windgepeitschten Roman voll mit Geistern und Wahnsinnigen. Das Haus war ein ausladendes Gebilde aus rotem Ziegelstein mit Türmchen, einem Park und krähenförmigen Wasserspeiern, das in den 1930er Jahren von irgendeinem weißen Großwildjäger erbaut worden war, der wahrscheinlich Hemingway und Lawrence von Arabien zu seinen Freunden gezählt hatte. Als Whitleys schräger Ex-Zweitstiefvater Bert, von uns nur EZS Bert genannt, es in den 1980er Jahren bei einer Zwangsversteigerung erstand, riss er die Inneneinrichtung heraus und ließ es in einem Stil neu herrichten, der laut Whitley aussah, als hätte Madonna Cyndi Lauper vollgekotzt. Trotzdem konnte es passieren, dass man auf dem Dachboden die Schublade einer Kommode oder einen muffigen Überseekoffer öffnete und darin Fotos von Leuten fand, die Gewehre in der Hand hielten und Fuchsfelle oder irgendwelche merkwürdigen ausgestopften Tiere präsentierten. Ein Frettchen, einen roten Frosch oder irgendwelche unbekannten Nager. Das verlieh jedem Besuch in Wincroft das geheimnisvolle Flair einer archäologischen Expedition, als würde überall um uns herum, in den Fußböden, Wänden und Decken, irgendeine untergegangene Zivilisation darauf warten, von uns entdeckt zu werden.
»Wir sind unser Krempel«, sagte Jim einmal, als er eine ausgestopfte Eidechse aus einem Schuhkarton zog. Nachdem man die Schnellstraße verlassen hatte, wurde der Weg kurvig und schwindelerregend, als wollte er einen durchschütteln. Die Küste von Rhode Island, abgesehen vom Schickimicki-Teil bei Newport mit den steilen Klippen und den Prachtvillen, die selbstgefällig auf die kleinen Segelboote unten im Hafen hinunterschauten, war rau und vergammelt, lässig und sonnenverbrannt. Sie war wie ein alter, obdachloser Strandstreuner in einem verwaschenen T-Shirt, der sich nicht erinnern konnte, wo er letzte Nacht geschlafen hatte. Ich hatte noch ihre Handynummern, aber ich wollte nicht anrufen. Ich wusste nicht mal, ob sie da sein würden. Konnte ja sein, dass sie in den Wochen, die seither vergangen waren, ihre Pläne geändert hatten. Vielleicht würde auf mein Klopfen nicht Whitley öffnen, sondern ihr Ex-Zweitstiefvater Bert mit seinen zu langen grauen Locken, der vor 1 Million Jahren einen Oscar-nominierten Song für einen tragischen Liebesfilm mit Ryan O'Neill geschrieben hatte. Vielleicht würden sie auch alle da sein. Vielleicht wollte ich den Ausdruck auf ihren Gesichtern sehen, wenn ich plötzlich dastand. Einen Ausdruck, den sie nicht vorher einstudieren konnten. Andererseits, da sie nicht wussten, dass ich kam, konnte ich immer noch umdrehen. Ich konnte zu meinen Eltern ins Dreamland Theater fahren, mir sein Mädchen für besondere Fälle ansehen und hinterher im Shakedown frittierte Muscheln und Austern essen, dem Besitzer Artie Hallo sagen und so tun, als würde ich nicht hören, wie er Dad zuflüsterte, als ich zum Klo ging: »Bee sieht wirklich viel besser aus.«
als wäre ich ein verletztes Rennpferd, dem sie den Gnadenschuss erspart hatten. Obwohl das nicht Artys Schuld war. Alle reagierten so, wenn sie erfuhren, was passiert war. Mein Freund Jim war letzten Sommer gestorben. Der plötzliche Tod der Liebe deines Lebens ist nichts, was einem als Teenager passieren sollte. Aber wenn es schon sein musste, war es hilfreich, wenn es aus einem der drei nachvollziehbarsten Gründe für den Tod eines Heranwachsenden geschah. Nämlich A. Autounfall, B. Krebs oder C. Selbstmord. Dann konnte ein nach erfolgter Auswahl der nächststehende Erwachsene sofort auf die passenden Filme, viele davon mit Timothy Hutton, und Ratgeber hinweisen, die einem halfen, damit klarzukommen. Aber was, wenn der Grund für den Tod deines Freundes ungeklärt ist und du dastehst und in ein schwarzes Loch aus Schuldgefühlen und Ungewissheit starrst? Dann gibt es keinen Film und keinen Ratgeber, der dir helfen kann. Außer vielleicht der Exorzist. Wenn ich heute Abend nicht aufkreuzte, würden meine alten Freunde ihr Wochenende in Wincroft verbringen. Oder auch nicht. Und das wäre es dann. Damit würde ich dem alten Spielzeugsegelboot aus meiner Kindheit den letzten Schubser verpassen, der es endgültig hinaus in die Mitte des Sees treiben würde, weit weg vom Ufer, für immer außer Reichweite. Dann würde ich nie herausfinden, was mit Jim passiert war. Ich fuhr weiter. Die gewundene Straße schien mich vorwärts zu treiben. Vergilbte Buchen huschten vorbei, eine Brücke. Der unvermittelte Blick auf einen Hafen, in dem sich große weiße Segelboote zusammendrängten, wie eine Herde hungriger Einhörner. Dann waren sie wieder verschwunden. Ich staunte, wie gut ich mich an den Weg erinnerte. Bei der Tankstelle links, an der Elm Street rechts ab, dann wieder rechts, bei der lebensgefährlichen Stelle mit dem Stoppschild, heruntergekommene Trailer mit platten Reifen und Wäscheleinen im Garten. Dann lichteten sich die Bäume und gaben den Blick frei auf die wunderschönste Weite von Himmel und Meer, die in der Dämmerung immer orange und rosa leuchtete. Und da war es. Das schmiedeeiserne Tor mit dem großen W. Es stand offen. Das Licht brannte. Ich bog in die Einfahrt und trat aufs Gas, dass die Eichenzweige vorbeiflogen wie Bänder, die sich aus einem Zopf lösten und der Wind durch die offenen Fenster heulte. Noch eine Kurve und dann sah ich das Haus. Die Fenster hell erleuchtet, ein Klotz aus rotem Ziegel und Schiefer, die wasserspeienden Krähen hockten für immer oben auf dem Dach. Als ich vor dem Haus ankam, hätte ich beinahe laut gelacht. Vier Autos standen da, ordentlich nebeneinander aufgereiht. Ich erkannte nur Marthas Honda Accord mit dem Aufkleber »Alle Theorie ist relativ«. Aber mit etwas Nachdenken konnte ich die anderen drei ohne weiteres ihren Besitzern zuordnen. Ich hatte mich so verändert. Sie nicht, nach den Autos zu urteilen. Ich warf einen prüfenden Blick in den Rückspiegel und erschrak. Zerzauster Pferdeschwanz, aufgesprungene Lippen, glänzende Stirn. Ich sah aus, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen und als Letzte ins Ziel getaumelt. Ich wischte mir mit einem Stück Küchenkrepp, den mein Vater immer in der Tür aufbewahrte, über die Stirn, zwickte mich in die Wangen und strich die losen, dunkelbraunen Haarsträhnen hinters Ohr. Dann lief ich die Steinstufen hinauf und betätigte den Türklopfer, einen Löwenkopf aus Messing. Die Tür ging auf. Kipling stand da mit einer kinnlangen, pinkfarbenen Perücke, einem blauen Polohemd, Bermuda-Shorts und Flipflops. Er war unglaublich braun gebrannt und kaute auf einem roten Cocktailquirl herum, der ihm allerdings aus dem Mund fiel, als er mich sah. »Allmächtiger«, sagte er mit seinem Baumwollplantagensound. Große Auftritte finden im wirklichen Leben nicht statt. Jedenfalls nicht so, wie man sie sich vorstellt. Was man sich vorstellt, ist irgendwas zwischen einer kolumbianischen Telenovela, Kreischen, fassungslose Gesichter, verlaufende Wimperntusche und einem Oscar-verdächtigen Meryl Streep-Moment. Witzige Dialoge, Umarmungen, alle kommen zusammen und singen. Stattdessen wird's peinlich. Mein plötzliches Auftauchen in Wincroft war ein schlecht gezielter Torpedo, explosiv, aber daneben gegangen.